Ich wünsche euch auch einen gesegneten ersten Advent. Und ich fange mit einem Satz an, der mich jetzt schon seit einigen Wochen begleitet. Er ist von Hans-Peter Reuer und heißt: Das Leben als Christ besteht nur aus zwei Dingen. Ich muss täglich zu Jesus Christus kommen und ich muss jeden Tag in Jesus Christus bleiben. Für mich ist das wie ein Wegweiser für die Adventszeit. Es geht ums Ankommen und es geht ums Bleiben. Wenn unsere Kinder in den Urlaub fahren, dann sind wir immer froh, wenn sie uns schreiben, wir sind gut angekommen. Dann wissen wir, sie sind jetzt dort, wo sie hinwollten. Aber dann hoffen wir, dass sie sich dort auch erholen können. Dass es ihnen dort gut geht, dass sie dort gerne bleiben, wo sie sind. Wer ankommt, hat ein Ziel erreicht. Die Reise ist vorbei, der Weg ist geschafft, aber die Frage ist, ob er auch bleibt. Wir freuen uns immer, wenn Menschen in unsere Gemeinde kommen. Sie kommen, weil sie eingeladen worden sind, weil sie was entdeckt haben, was ihnen gefällt. Aber sie bleiben nur, wenn sie Kontakt gefunden haben, wenn sie mit anderen in Verbindung gekommen sind. Oder anders gesagt, sie kommen wegen des Angebots, wegen der Predigt, wegen der Musik, aber sie bleiben wegen der Menschen. Wegen der Menschen, mit denen sie sich verstehen, wegen der Menschen, denen sie vertrauen. Und wir wollen mit unserer Arbeit, die wir tun, Menschen zu Jesus einladen. Wir wollen ihnen helfen, dass sie zu ihm kommen. Und dass sie mit ihm leben. Aber das Entscheidende ist, dass sie bei ihm bleiben. Dass sie in der Verbindung mit Jesus leben. Und darum singen wir nicht nur, Herr, ich komme zu dir, sondern auch bei dir, Jesus, will ich bleiben. Es geht darum, bei Jesus anzukommen. Und es geht darum, bei Jesus zu bleiben. Aber dafür muss ich wissen, was ich an ihm habe. Was mich jeden Tag zu ihm hinzieht und was mich bei ihm hält. Und diese Voraussetzungen, die werden im Psalm 24 deutlich, mit dem wir jedes Jahr den ersten Advent feiern. Er ist ja vor allem durch den zweiten Teil bekannt geworden, den hat Volker uns eben schon vorgelesen, wo es heißt, macht die Tore weit und die Türen in der Welt hoch, dass der König der Ehre einziehe. Und dort geht es um die Ankunft und um den Einzug des Herrn. Aber dieser Psalm ist in einer ganz bestimmten Situation entstanden. Die Bundeslade war im Volk Israel während der ganzen Zeit der Wüstenwanderung seit der Zeit immer schon ein Zeichen für Gottes Gegenwart. Und in einer unruhigen Zeit mit vielen Kriegen wurde sie vom Nachbarvolk der Israeliten, von den Philistern, erobert, gestohlen und weggebracht. Und nach vielen Jahrzehnten bekam König David die Gelegenheit, diese Bundeslade in die neue Hauptstadt Jerusalem zu holen. Und er hatte dafür extra ein besonderes Zelt vorbereitet, in dem sie stehen sollte. Und dann wurde sie geholt. Und als sie geholt wurde und von den Priestern getragen wurde, da ging David auf dem ganzen Weg vor dieser Bundeslade her. Und der Psalm 24 beschreibt in den ersten 6 Versen die Gedanken, die David auf diesem Weg hatte. Und in den Versen 7-10 die Ankunft vor den Stadttoren von Jerusalem. Und dieser Psalm wurde später jedes Jahr wieder gesungen, damit man diesen besonderen Moment, diese Ankunft des Herrn nicht vergisst. Gott kehrt zurück, er kommt bei uns an und darum passt er auch so gut in die Adventszeit. Aber mich hat dieses Jahr vor allem der erste, dieser stillere Teil besonders beschäftigt, weil er die Voraussetzungen beschreibt, worum es beim Bleiben eigentlich geht. Eben nicht nur ankommen, sondern auch bleiben. Und die ersten 6 Verse vom Psalm 24 heißen: Dem Herrn gehört die ganze Erde mit allem, was darauf lebt. Er hat ihre Fundamente in den Meeren verankert. Und sie auf den Tiefen der Ozeane erbaut. Wer darf auf den Berg des Herrn gehen? Und wer darf stehen an seinem heiligen Ort? Nur wer unschuldige Hände und ein reines Herz hat. In dessen Gedanken keine Lüge Platz findet und aus dessen Mund kein Betrug kommt. Der wird den Segen des Herrn empfangen und Gerechtigkeit von Gott, seinem Retter. So sind die Menschen, die nach dem Gott Israels fragen und sein Angesicht suchen. David begleitet die Bundeslade auf dem Weg zu ihrem neuen Standort in Jerusalem. Und er freut sich darauf, wenn sie dort ankommt und wenn sie dort steht. Aber unterwegs staunt er über diesen großartigen Gott und sagt, dem Herrn gehört die ganze Erde mit allem, was darauf lebt. David war der größte König Israels. Das Reich war nie wieder so groß wie unter seiner Herrschaft. Aber er weiß, im Vergleich mit diesem Gott ist mein Reich winzig. Denn die ganze Erde gehört ihm. Und egal, wo ich gerade bin, es ist immer sein Eigentum, sein Besitz. Es ist immer sein Land. Jedes Land, jedes Lebewesen gehört ihm, weil er sie geschaffen hat. Und dann sagt David, er hat ihre Fundamente in den Meeren verankert und sie auf den Tiefen der Ozeane erbaut. Und David beschreibt die Welt so, wie man sie sich damals vorgestellt hat. Wie so eine Scheibe, die überall von Wasser umgeben ist. Aber Gott hat das Land fest verankert und er lässt es aus dem Meer herausragen. So hat er uns diesen Lebensraum gegeben, den wir brauchen. Heute wissen wir jetzt ein bisschen mehr über die Erde, wir stellen sie uns auch etwas anders vor, aber der Gedanke, der beeindruckt mich. Denn das Meer steht in der Bibel ganz oft für Unruhe. Das Meer steht in der Bibel für Mächte, die zerstören wollen. Für alles, was uns Angst macht. Und manchmal sind wir wirklich davon umgeben, umzingelt und wissen gar keinen Ausweg mehr. Wir spüren das, wenn Menschen um jeden Preis an die Macht wollen und wenn dadurch Streit und Kriege entstehen und keine Ruhe mehr möglich ist. Und wie dann Menschen darunter leiden, wie wir es gerade an der Grenze zu Polen erleben. Wir erleben was von diesem Meer und dieser Unruhe, wenn eine Corona- und Flutwelle nach der nächsten auf uns zurollt, wenn wir mit Krankheiten, mit Katastrophen zu kämpfen haben und wir einfach merken, eigentlich sind wir überfordert. Wir können das Ganze nicht beherrschen. Und wir merken das, wenn ständig neue Anforderungen und Veränderungen auf uns zukommen und uns immer wieder verunsichern. Das Meer zeigt uns immer unsere Grenzen. Und auf Dauer können wir in diesem Meer überhaupt nicht überleben. Aber Gott sorgt für ein Festland. Er gibt uns einen Ort, in dem wir sicher sind, in dem wir leben können. Und er sagt, dieser Ort ist fest verankert, mitten im Sturm, mitten in allen Fluten, mitten in aller Unruhe. Im Psalm 93 heißt es einmal, die Wasserwogen im Meer sind groß und brausen mächtig. Der Herr aber ist noch größer in der Höhe. In aller Unruhe, in allen Veränderungen steht das fest, was Gott uns Menschen zugesagt hat. Auf mein Wort kannst du dich verlassen. Was ich für dich tue, das steht fest, egal wo du bist, egal was um dich herum geschieht. Und Gott verliert selbst dann nicht die Kontrolle, wenn die Bundeslade, das Zeichen seiner Gegenwart, geraubt und versteckt wird, wenn wir Menschen sie nicht mehr sehen können, selbst dann ist Gott in Control. Er ist nicht darauf angewiesen, dass wir sein Zeichen sehen können. Er steht immer darüber. Seine Macht überragt jedes Meer. Seine Macht überragt alle Machenschaften der Menschen. Seine Macht überragt alle sichtbaren und unsichtbaren Mächte, die es auf dieser Erde überhaupt gibt. Und wie gut hat es jeder, der zu ihm gehört. Und es ist kein Zufall, dass David im letzten Vers im Psalm 23, der direkt davor steht, genau diese Geborgenheit beschreibt. Gutes und Barmherzigkeit werden mir folgen mein Leben lang und ich werde bleiben im Haus des Herrn immer da. Und während David sich die Größe Gottes bewusst macht, denkt er weiter an das Ziel. Er denkt an Jerusalem. Er möchte Gott wieder einmal Heimat geben, mitten im Volk. Dieser Herr soll bei uns ankommen. Der soll für immer bei uns, seinem Volk bleiben. Wir brauchen ihn. Und da beschäftigt ihn die Frage, ja, aber wer darf denn auf den Berg des Herrn gehen? Wer darf stehen an seinem heiligen Ort? Wenn Gott so groß ist, wenn er über allem steht, wer darf dann eigentlich noch zu ihm kommen? Ich will in seiner Sicherheit leben. Ich möchte bei ihm ankommen. Ich möchte auch bei ihm bleiben. Aber passe ich überhaupt zu ihm? Bin ich dafür würdig? Welche Bedingungen gelten eigentlich in seiner Nähe? Es gibt ja in ganz vielen Bereichen Regeln, an die wir uns gewöhnt haben oder die wir einfach akzeptieren müssen. Meine Frau und ich, wir haben unseren Hochzeitsurlaub in Zermatt gemacht. Ein wunderschöner Ort, ganz im Süden der Schweiz, direkt unterhalb des Matterhorns. Und dieser Ort liegt in einem Tal und da kommt man nur auf einem Weg rein und auch wieder raus. Und dort gilt die Regel, es dürfen dort keine Autos fahren. Es gibt dort nur ganz spezielle Elektrofahrzeuge. Wir mussten unser Auto also einige Kilometer vor Zermatt abstellen. Wir mussten mit dem Zug und unserem Gepäck bis nach Zermatt reinfahren und dann mit einem dieser Elektrotaxis bis zu unserer Ferienwohnung. Das war erstens nicht billig und zweitens nicht bequem, aber wir wollten ankommen und wir wollten bleiben. Und darum haben wir bezahlt und haben gesagt, dann stellen wir uns eben diesen Regeln und akzeptieren das. Wenn jemand zu Gott kommen will und bei ihm bleiben, dann gelten seine Regeln. Es ist seine Erde, es ist sein Reich. Und David nennt hier vier Bedingungen. Er sagt, nur wer unschuldige Hände und ein reines Herz hat, in dessen Gedanken keine Lüge Platz findet, aus dessen Mund kein Betrug kommt. Unschuldige Hände, wörtlich heißt das, dass die Hände los und ledig sind. Sie sind frei, sie sind sauber, da klebt keine Schuld dran, ich schleppe nichts mit mir rum. Reines Herz bedeutet eigentlich, Gott hat meine ungeteilte Aufmerksamkeit. Ich tue alles mit einem guten Gewissen und aus sauberen Motiven heraus. Ehrliche Gedanken. In meinen Gedanken findet keine Lüge einen Platz. Wörtlich heißt das hier nichts Falsches und Nichtiges. Ich hänge mich an keinen vergänglichen Götzen, sondern nur an den einzig wahren Gott. Ich lasse mich nicht von falschen Versprechen verunsichern. Ich glaube keine Lüge, weder über mich noch über die anderen. Eindeutige Worte. Durch meine Worte wird niemand getäuscht. Ich betrüge niemanden und auf mein Wort kann man sich immer verlassen. Sind nur vier schlichte Regeln. Und diese Voraussetzungen finden wir in der Bibel eigentlich immer wieder. Im Psalm 15, in Epheser 5, in der Bergpredigt. Die sind ja nicht überzogen, die sind auch nicht besonders streng. Und doch ist mir klar, das schaffe ich nicht. Meine Hände sind nicht unschuldig. Ich habe Menschen ungerecht behandelt. Ich habe anderen Menschen Dinge weggenommen. Ich habe Sachen festgehalten, die ich besser losgelassen hätte. Mir ist die Hand ausgerutscht. Ich habe andere verletzt. Ich habe vieles zerstört und da klebt eine Menge Dreck an meinen Händen. Mein Herz ist nicht rein. Gott hat nicht meine ungeteilte Aufmerksamkeit. Ich bin so oft abgelenkt, ich bin so oft empfindlich. Ich sehne mich danach, dass die anderen mich anerkennen, dass sie mich loben. Und immer wieder überlege ich, was muss ich tun, um besser dazustehen? Und selbst wenn ich bete, kommt so oft der Gedanke, und was finden jetzt die anderen wohl an meinem Gebet gut? In meinen Gedanken nisten sich so leicht die Lügen ein. Ich schaue auf das, was nicht gut ist und ziehe mich damit selbst runter. Immer ich. Niemals fragt einer nach, was mir wichtig ist, wie es mir geht. Immer hat einer was zu meckern. Das wird ja sowieso nichts. Und was ich jetzt gemacht habe, genügt ja auch wieder nicht. Ich bin so oft mit den unwichtigen Dingen beschäftigt, die meine Zeit rauben, die meine Gedanken besetzen. Hier im Auto klappert schon wieder was. Ich muss im Internet was suchen und surfe dabei von einer Seite zur nächsten. Und ich kämpfe mit diesen kurzsichtigen Lügen. Wenn du den Film gesehen hast, dann weißt du wirklich Bescheid. Wenn du das kaufst, dann geht's dir besser. Wenn du diese Aufgabe erstmal fertig hast, dann hast du Frieden. Wenn das Problem gelöst ist, dann bist du glücklich. Und meine Worte sind nicht eindeutig. Wie schnell bin ich mit dabei, die Fehler der anderen zu betonen, damit ich von meinen Schwächen ablenken kann? Oder ich schweige, weil ich Schwierigkeiten vermeiden möchte. Auch wer nichts sagt, kann andere täuschen. Mein Leben passt nicht zu diesem heiligen und mächtigen Gott. So kann ich nicht zu ihm kommen und erst recht nicht bei ihm bleiben. Und David weiß das auch. Und darum gehen seine Gedanken weiter. Und er sagt, der wird den Segen des Herrn empfangen und Gerechtigkeit von Gott, seinem Retter. So sind die Menschen, die nach dem Gott Israels fragen und sein Angesicht suchen. Das klingt, als ob nur die Menschen gesegnet werden können, die all diese Bedingungen erfüllen. Dieses reine Herz, diese sauberen Hände, all das steht wie so eine Mauer zwischen mir und Gott. Und erst wenn ich das erfüllt habe, dann kann ich zu ihm kommen. Nur wer so lebt, der darf bleiben. Der bekommt von Gott die Gerechtigkeit und das heißt die Gemeinschaft mit ihm. Der darf in seiner Nähe bleiben. Der erlebt ihn als Retter. Und genau da wurde ich stutzig. Ein Retter, oder wörtlich heißt es hier das Heil, brauchen doch gerade die Menschen, die es nicht hinbekommen. Die versagen. Die erlöst werden müssen, weil es in ihrem Leben nicht stimmt. Die Menschen mit den schmutzigen Händen, mit den unreinen Herzen, mit diesen unehrlichen Gedanken, die brauchen einen Retter. Und weil Gott uns Menschen kennt, gibt es bei ihm ein ganz grundlegendes Prinzip. Vor allen Geboten und Regeln steht immer seine Rettung und seine Liebe. Bevor Gott die 10 Gebote gibt, sagt er, ich bin der Herr, der dich aus Ägypten befreit hat. Bevor wir aufgefordert werden, Gott zu lieben, steht immer seine Liebe zu uns. Lasst uns ihn lieben, denn er hat uns zuerst geliebt. Bevor Gott erwartet, dass ich anderen vergebe, hat er mir vergeben. Kolosser 3, wie der Herr euch vergeben hat, so vergebt auch ihr. Bevor Jesus sagt, das ist mein Gebot, dass ihr euch untereinander liebt, betont er, wie mich mein Vater liebt, so liebe ich euch, bleibt in meiner Liebe. Gottes Prinzip ist, er verlangt nichts von uns, was er uns vorher nicht selbst geschenkt hat. Und deshalb sind die unschuldigen Hände, das reine Herz, die ehrlichen Gedanken, nicht die Bedingung, um zu Gott zu kommen. Sie sind das Ergebnis, wenn ich ihn als Retter erlebt habe. Und darum sagt David, so sind die Menschen, die sein Angesicht suchen. Ich möchte vor dir stehen, ich möchte in deiner Nähe sein, ich möchte mich deinem Blick aussetzen. Du sollst mich anschauen und ich suche dich, dein Angesicht. Und ich schaue zu dir, obwohl meine Hände schmutzig sind, obwohl mein Herz abgelenkt ist, obwohl meine Gedanken mit den Lügen zu kämpfen haben. Ich suche dich, meinen Retter. Und mir gefällt das Bild, das ich hier gefunden habe, auf dem ein Mann vor seinem Zelt steht und auf diesen Berg schaut. Zufällig gerade das Matterhorn. Es ist so eine beeindruckende Landschaft mit diesem Sternenhimmel. Der Blick des Mannes ist auf den Berg gerichtet, aber der ist fast unerreichbar weit weg. Aber hinter dem Mann steht sein Zelt und dort leuchtet es. Und mich hat er so an Davids Situation erinnert. David schaut auf das Ziel der Reise. Er denkt an Jerusalem. Wenn die Bundeslade erstmal dort ist, wenn da Gottes Heiligtum ist, und er fragt sich, wer darf sich diesem heiligen Gott dann wohl nähern? Aber er vergisst, dass er die ganze Zeit vor der Bundeslade hergeht. Gott ist die ganze Zeit schon mit ihm auf dem Weg. Er muss sich einfach nur umdrehen und entdecken, er ist ja schon da. Bevor ich würdig bin, bevor ich alle Bedingungen erfüllt habe, ist er schon bei mir angekommen. Und wie oft schaue ich in die falsche Richtung und erwarte Gott in den großen Ereignissen, in den Dingen, die erst noch kommen sollen, in den Wundern, die geschehen, in den Erlebnissen, die ich brauche. Ich will Gott sehen, ich möchte seine Nähe erleben und frage mich, was muss ich dafür tun? Und Gott ist schon lange da, viel näher, als ich es gedacht habe. Und er klopft mir auf die Schulter und sagt, du, mach die Tore auf. Dass ich mit meiner Herrlichkeit einziehen kann. Du willst in meiner Nähe sein? Dann öffne deine Festung, die du um dich gebaut hast. Hör auf, ständig deine Schuld zu verharmlosen, als wenn es nicht so schlimm wäre. Hör auf, sie immer wieder vor anderen zu verstecken. Hör auf, alles immer selbst regeln zu wollen. Du willst in meiner Nähe sein? Dann mach deine Festungen auf, diese alten, vergammelten, verrammelten Tore. Gott sagt, du willst mehr von mir sehen und erfahren? Dann schieb deine Gewohnheiten beiseite, in denen du so festgefahren bist. Diese Unruhe, mit der du jeden Tag immer wieder deinen Tag verplanst. Die Gedanken, die immer nur um dich kreisen. Das Selbstmitleid, mit dem du dich selber runterziehst und denkst, dass alle dir immer Unrecht tun. Du willst mich in deinem Alltag dabei haben? Dann mach dein Herz für mich auf. Lass mich in deine Gedanken hinein, gib mir deinen Schmutz, gib mir deine Fragen, gib mir deine Sorgen. Ich bin viel näher, als du meinst. Während ich mich oft frage, wie soll ich das bloß schaffen, steht Gott schon hinter mir. Während ich noch mit meinen dunklen Gedanken zu kämpfen habe, ist sein Licht schon lange angekommen und in mein Zelt eingezogen. Und wo ich noch in die Ferne schaue, wie wird das werden, was wird alles kommen, da bin ich schon von Gott umgeben. Die ganze Zeit folgen mir Güte und Barmherzigkeit und manchmal muss ich mich nur umdrehen, meine Augen und mein Herz aufmachen, um zu erleben, wie das ist, wenn Gott mich erfüllt und umgibt und beschenkt. Und so geht es mir auch mit diesem Psalm. Mir hat's geholfen, diesen Psalm einmal von hinten nach vorne zu lesen. Der Herr ist zu mir gekommen. Er klopft mir auf die Schulter und sagt, mach die Tore auf und die Türen in der Welt hoch, damit ich, der König der Herrlichkeit, der König der Ehren, einziehen kann. Er steht vor der Tür. Er will bei mir einziehen. Er möchte bei mir bleiben, trotz meiner beschmutzten Hände, trotz meiner egoistischen Gedanken. Und weil dieser Herr mein Retter ist, will ich ihn an alles heranlassen. Ich suche sein Angesicht. Ich vertraue ihm alles an. Und das verändert mich. Auf einmal kann ich zugeben, wo ich gesündigt habe. Ich muss niemandem mehr etwas vorspielen, sondern darf ehrlich sein, weil Gott mich so annimmt und sieht, wie ich bin. Ich brauche keine Lüge mehr glauben, weil sie entlarvt wird in seiner Wahrheit und weil sein Friede mich auf einmal regieren darf. Denn über meinem Leben steht, dass Gott sagt, du bist von mir geliebt, einfach geliebt. Und dann darf ich mit leeren Händen vor ihm stehen, weil ich niemandem mehr etwas beweisen muss. Das ist es, was mein Herz reinigt. Weil ich dann sage, ich will nirgendwo anders mehr sein als bei dir. Weil ich erfahren habe, wie du mein Leben befreist. Weil ich erfahren habe, wie gut ich es bei dir habe. Ich will nirgendwo anders mehr sein als an deinem heiligen Ort. Und bei ihm bin ich sicher. Bei dem Herrn der Welt, der alles fest gegründet hat und wo ich mitten im Meer und allen Wellen stehen darf. Ich stelle mir das so vor, ich sitze im Zelt seiner Liebe und kann gleichzeitig seine Größe und seine Heiligkeit bestaunen. Ich freue mich auf alles, was noch kommt, aber gleichzeitig bin ich schon von ihm umgeben. Ich darf kommen und bleiben bei dem Herrn, der über allem steht und der mich hält. Das Leben als Christ besteht nur aus zwei Dingen. Ich muss täglich zu Jesus Christus kommen und ich muss jeden Tag in Jesus Christus bleiben. Und wo klopft er dir gerade auf die Schulter und sagt, ich bin doch schon da. Ich wünsche euch einen guten Advent. Amen.